NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
12. August 2002. Die Hochwasserkatastrophe in Süd- und Ostdeutschland.
Verehrte Hörer, es gibt keinen unter uns, der nicht mit größter Anteilnahme und, soweit es die Katastrophengebiete Bayerns betrifft, auch mit Besorgnis die Nachrichten über den Stand des Hochwassers, über den Kampf der Menschen gegen die Naturgewalten verfolgt.
Die Naturgewalten im Juli 1954. Sie nehmen keine Rücksicht auf Ländergrenzen.
Die Weiße Elster, die Mulde und die Elbe treten über ihre Ufer. Teile Sachsens stehen unter Wasser. In Bayern regnet es bis zu 90 Stunden nonstop. Der Wasserstand der Donau steigt. Ungefähr 150.000 Hektar Land werden in Bayern überschwemmt.
Auf den unterschiedlichen Seiten der Grenze wird ganz anders mit dem Hochwasser umgegangen. So sieht es der Rundfunk der DDR.
Stellen Sie sich vor, mit welchen Gefühlen diese verzweifelten Menschen mit ansehen müssen, wie zahlreiche Luxuslimousinen und Omnibusse zum Beispiel in das Katastrophengebiet von Passau fahren, um Sensationslüsternen von sicherer Warte aus das Schauspiel einer sinkenden Stadt zu bieten.
Dazu windige Geschäftemacher. Der DDR-Rundfunk bietet alle Klischees auf, um eine Geschichte der armen Opfer und reichen Gaffer zu inszenieren. Gab es wirklich keine armen Gaffer? Und litten wirklich keine Reichen unter den Wassermassen?
Aufgrund der Spekulationen einzelner Händler, die Preise für dringend benötigte Lebensmittel erhöht wurden.
Wie anders dagegen ist ein Hochwasser, wenn die Partei der Arbeiterklasse, wenn die SED, den Kampf gegen die Fluten aufnimmt. Hochwasser verliert seinen Schrecken dort, wo Walter Ulbricht die trockenen Tücher schon längst in der Hand hat, um höchst selbst alle möglichen Schäden abzuwehren. Lange schon hatte sich und seine Getreuen auf diesen Moment vorbereitet. Was in Bayern schonungslos wütet, wird in der DDR kurzerhand gebannt. Mit dem SED-Parteiprogramm gegen die Flut.
Hier ist es so, dass alles Menschenmögliche getan wurde und getan wird, um eventuell noch auftretenden Schwierigkeiten Herr zu werden. Dies ist überhaupt das Charakteristische für alle Rettungs- und Hilfsaktionen in der Deutschen Demokratischen Republik. Man hat überall den Eindruck, dass sie gut vorbereitet waren und systematisch verliefen. Nicht nur, dass die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik seit Jahren vorbeugende Maßnahmen wie Talsperrenbau getroffen hatte, in allen Kreisen.
In der DDR stimmte einfach alles. Das Hochwasser wurde gezielt bekämpft, bestens organisiert und planmäßig. Gab es so gar keine Angst? Ging wirklich nirgends etwas schief? Wussten immer alle, was zu tun ist?
Von der geschlossenen Front der Werktätigen unterstützt, die nur von einem Gedanken beseelt waren, die Menschen und ihr Eigentum, unser aller Eigentum, zu retten und zu schützen.
Und da treffen wir also jetzt eben so einen Spreewaldkahn, einen breiten und schwer beladenen Kahn. Er hat gerade angelegt an einem Haus und aus einem Fenster im ersten Stock wird eine Leine heruntergelassen. Steuermann, fahr doch mal ein bisschen näher ran, mal schauen, was es damit auf sich hat. Boot ahoi! Oder hier sagt man ja besser Glück auf, ne?
Knapp 50 Jahre später. Sommer 2002. Wieder Hochwasser in Ostdeutschland.
Da war es dermaßen schlimm, die Strömung, dass das Schlauchboot fast gar nicht die Häuser erreicht hat. Also die mussten wirklich mit Rettungsseilen sich ranziehen lassen, dass man einsteigen konnte. Wir kamen nicht vorwärts.
Das ganze untere Haus ist abgeschossen. Alles, Fliesen, alles weg. Tapete, der Elektriker neu gibt, der Heizung. Ich habe Elektroheizung, ist alles fort. 1,20 Meter wird stehen. Und wenn es da kommt, dann ist der ganze erste Etage unter Wasser.
Es gab einen Knall. Meine Leute, die waren gerade aus der Stadt gekommen. 2 Sekunden später ging der Sintflut los, ging ja rein und das knallte alles rein. Container kamen geflogen, Autos dort wegschieben.
Es war ein Gefühl von Weltuntergang. Regen, der nicht aufhören wollte. Harmlose Gewässer, die ansteigen, immer weiter. Erst das Erstaunen der Anwohner, dass ein Rinnsal zum Bach, vom Bach zum reißenden Fluss werden kann. Und dann der Moment, in dem das Erstaunen in Angst umschlägt. Die Angst davor, dieses sonst kleine Rinnsal plötzlich sehr ernst nehmen zu müssen, weil es den eigenen Ort, das eigene Haus, die eigene Wohnung bedroht. Die eigenen Habseligkeiten, die eigene Existenz.
Die haben alle gesagt, sie wären noch einmal ins Haus gegangen und wollten noch was holen und dass die Flutwelle gekommen. Ich weiß nicht, ich rät's nur noch.
Man
Häuser sind einsturzgefährdet, weil der Grundwasserspiegel drückt. Statiker müssen erst die Sicherheit von tausenden Gebäuden überprüfen. Die Schlämme sind verseucht mit Ölen, Diesel. Ein unglaublicher Gestank breitet sich aus, sodass Helfer teilweise mit Atemmasken versorgt werden mussten.
Als das Geschäft vollgelaufen war und das kleine Haus anfing zu wackeln, haben wir gesagt, aufs Dach und winken. Und es hat geklappt.
In Dresden stehen Hauptbahnhof, Zwinger, Semperoper und der Landtag unter Wasser. 21 Menschen kommen infolge der Überschwemmungen ums Leben.
Es sind Tage, die sich einprägen. Jeder hat seine eigene Geschichte zu erzählen. Ein Dresdner erinnert sich.
Dass mich am Morgen des 13. August 2002 ein Kollege anrief und gesagt hat, falls ich heute Lust habe, an die Arbeit zu kommen, soll ich lieber gleich mit dem Schlauchboot kommen oder es sein lassen, weil das nicht funktioniert, da das Haus der Presse komplett vom Wasser umspült war. Mein Name ist Mike Schwert, ich lebe in Dresden seit 21 Jahren und bin Redakteur bei der Sächsischen Zeitung. Ich habe dann tatsächlich es so gemacht, dass ich bei uns zu einem Aussichtspunkt gegangen bin, das ist der Hohe Stein. Da guckt man normalerweise, wenn man ganz über die Brüstung geht, auf die Weißeritz, das ist ein kleiner Fluss. Und da musste ich nirgendwo hingehen. Ich konnte von Weitem sehen, wie die Weißeritz das ganze Tal überflutet hatte. Und das war dann der Fluss, der quasi von der einen Seite meinen Arbeitsplatz umspült hat und von der anderen Seite war es dann halt wenige Tage später die Elbe.
Regen ist ein Dauerthema im Sommer, in jedem Jahr. Entweder es regnet gar nicht oder es regnet zur falschen Zeit oder es regnet zu viel. Bauern sehen das anders als Touristen oder Sonnensucher. Doch in Mitteleuropa im Sommer 2002 war alles anders. Ist Sommer der richtige Begriff? Diesmal waren sich alle einig, dieser Regen ist eine Katastrophe. Ilse war schuld und ein bisschen auch Friedmann.
Ilse war ein Tief, das lang andauernde Regenfälle verursachte. Und Friedmann war ein Hoch, das das Tief von seiner üblichen Bahn nach Süden abdrängte. Dort erwärmten sich die Luftmassen, nahmen jede Menge Feuchtigkeit auf, überquerten die Alpen in Richtung Norden, stießen auf Kaltluft und verursachten so Regen. Viel Regen. Lang andauernden Regen.
Ein Gefühl von Sintflut. Die Zerstörungen waren real. Manche von ihnen schafften es in die Tagesschau. Andere wurden nur von den Anwohnern wahrgenommen.
Kreiz, eine Stadt umgeben von Hügeln, im Tal gelegen, mit zwei Schlössern, eins auf einem Hügel, das obere Schloss, und das andere im Stadtzentrum, das untere Schloss. Und im Stadtzentrum viele ältere Gebäude, die gut saniert sind, viele kleinere, auch engere Straßen und Geschäfte. Man muss sich vorstellen, der Fluss fließt durchs Zentrum und war halt so gestiegen, dass flussnahe Straßen vollgelaufen sind, die Keller waren voll und es ging bis ins Erdgeschoss, das Wasser. Sodass also Dinge, die im Erdgeschoss standen, wirklich betroffen waren und kaputt gingen. Mein Name ist jetzt Sibyl. Ich unterrichte hier am Ulf-Merbold-Gymnasium und bin Fremdsprachenlehrer und unterrichte Sozialkunde. Es war schon Ausnahmezustand, vor allem weil es eine Dimension angenommen hatte, mit der wir nicht gerechnet hatten. Es passiert öfters mal alle paar Jahre, dass der Parkplatz an der Weißen Elster überschwemmt wird. Aber nicht, dass der Pegel so hoch steigt, dass es ganze Straßenzüge erwischt und dass dann entsprechend die Läden ausgeräumt werden müssen oder die Keller der Wohnhäuser Schaden nehmen und dass teilweise der Notstand erklärt werden müsste.
Die Helfer kamen von überall in die Hochwassergebiete Sachsens, Sachsen-Anhalts und Thüringens.
Wir haben Verwüstungen gefunden, die uns unerklärlich waren, bis dann unser sächsischer Betreuungsbeamter mitgeteilt hatte, dass diese Verwüstungen von dem Bach Triebel stammten, der aufgrund der erheblichen Regenmassen, die gefallen waren, aus seinem Ufer getreten ist. Normalerweise 2 bis 3 Meter breit, 20 Zentimeter tief, auf eine Breite von 150 Metern Breite und 5 Meter Wasserhöhe angeschwollen war und mit reißerischer Wucht alles weggerissen hatte, was ihm im Weg stand.
Polizisten aus Nordrhein-Westfalen fuhren nach Ostdeutschland, um dort zu helfen.
Die Bevölkerung war zunächst skeptisch uns gegenüber. Man hielt uns wohl auch für Schaulustige. Diese Skepsis hat sich dann geändert mit steigendem Elbwasser, sag ich mal. Und nachdem die Elbe tatsächlich den Deich erreicht hat und darüber hinaus geflossen war und die Altstadt erneut unter Wasser setzte, war das Engagement der Bevölkerung auch uns gegenüber ganz extrem. Man hat uns versorgt mit Kaffee, mit Kuchen, mit Zigaretten, mit Lebensmitteln.
Die Bilanz des Hochwassers ist verheerend.
An der Semperoper entsteht ein Schaden in Höhe von 27 Millionen Euro. In Sachsen fallen 32 Kläranlagen an der Elbe aus. Die Deutsche Bahn beklagt einen Schaden von über 1 Milliarde Euro.
Wer sonst wenig an die Umwelt und ihren Schutz dachte, interessiert sich plötzlich für ökologische Fragen. Während des Hochwassers verschieben sich die Maßstäbe in der Bevölkerung. Ein ehemaliger Deutschlandkorrespondent aus den Niederlanden beschreibt das so.
Die Umweltschutz war auf den Hintergrund gedrängt. Und dass es dann so eine Katastrophe geben muss, um das uns wieder vor Augen zu führen. Ich erinnere nur mal kurz, es gab eine Klimakonferenz in Bonn. Da war ein Holländer, war Vorsitzender, der Herr Pronk, also der Minister bei uns. Und der hat unglaublich viel Mühe gehabt, die Leute zu überzeugen, dass das Kyoto-Protokoll, also das Zurückdrängen der CO2-Ausstoß und so, dass es sehr wichtig ist. Und jetzt, denke ich mal, kriegt dies alles einen neuen Impuls.
Hochwasser sind furchtbar. Aber ungewöhnlich sind sie nicht. Ostdeutschland hatte einige Erfahrungen damit sammeln müssen. Zum Beispiel die Oder-Flutkatastrophe von 1947 oder das Winterhochwasser von 1981-82. Nach der Flutkatastrophe von 2002 wurden Fehler analysiert.
Ein Bericht bescheinigt zum Beispiel der sächsischen Landesregierung Führungsschwäche des Innenministeriums, mangelnde Koordination, ein fehlendes Warnsystem für die Bevölkerung und zureichende Kommunikation. Umweltschutzorganisationen weisen darauf hin, Hochwaser ist ein natürliches Phänomen und unschädlich, eigentlich. Tiere und Pflanzen in Flussauen haben sich an den Wechsel zwischen Austrocknung und Überschwemmung gewöhnt.
Der Mensch nicht. Er trägt selbst dazu bei, dass die Folgen der Überschwemmungen größer sind als nötig, indem er die Flächen, die für eine Überflutung gebraucht werden, bebaut, die Landoberfläche versiegelt und dort Häuser oder Industrieanlagen errichtet, wo die Gefahr von Hochwasser nach aller Erfahrung groß ist.
Da kamen Mädels, FDJ und FDGB wohl, ja. Die kamen mir Wildleder schön, ja.
Schön.
Ja, da konnte man die natürlich nicht hier reinschicken, ja. Verschiedene von uns sagten, auch nehmt die Mädels wieder weg, schickt sie woanders hin. Aber sie sagten, nein, wir wollen euch mithelfen, ihr seid Schwerpunkt und wir machen hier mit, ja. Nun haben wir uns aufs Auto gesetzt und haben in Zeit gleich nochmal aus dem Lager des Kreiskontors Gummisachen geholt. Da haben wir sie verpackt hier in Gummi, ja. Und dann ging das lustig, die haben die Säcke genauso mitgeschleppt wie unsere Kumpels, die Sandsäcke, ja.
1954, als das Hochwasser in der DDR wütete, und dennoch alles nach Plan lief, wie die Berichterstattung im DDR-Rundfunk suggerierte, waren es auch Journalisten, die sich den Wassermassen entgegenstellten. Heldenhaft.
Ich halte es nun nicht mehr aus, hier mit dem Mikrofon zu stehen, denn das kann sich ja nun der Rundfunk nicht leisten, über andere zu berichten, während seine Berufskollegen arbeiten. Also Ende der Aufnahme und kann ich mal einen Spaten haben?
Hier, Kollege, vom Rundfunk, hast du einen Spaten?
Im Zeitzeichen erinnerte Thomas Klug an die Hochwasserkatastrophe, die sich am 12. August 2002 in Süd- und Ostdeutschland zuspitzte. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.